In den vergangenen zwei Tagen war es ja so, dass es gab Vorträge, die waren mehr ein Überblick über die Offenbarung. Also ich denke, Volker Gekle hat viele Einleitungsfragen. Was ich gehört habe, ist, dass der Ruben Bühner sehr sich auch damit auseinandergesetzt hat, wie man die Offenbarung auch liest. Heute und morgen geht es eher ein bisschen um Tiefenbohrung. Das heißt, wir nehmen uns Kapitel vor. Ich werde heute über Offenbarung 7, also wenn ihr Handy dabei habt oder Bibel oder so, schlagt es auf, Offenbarung 7, da werden wir uns mit auseinandersetzen. Und morgen dann dieses große, legendäre Kapitel, Offenbarung 13, Markus 10, da lohnt sich auf alle Fälle wiederzukommen morgen. Meine Frage, wohin geht die Kirche? Da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, mit der evangelischen Landeskirche oder so, sondern wenn ich hier von Kirche rede, dann meine ich die Kirche durch alle Zeiten und durch alle Generationen und durch alle Kulturen. Also da gehören die Kirche in Sambia, in Neuguinea und Ecuador und hier Schopfloch alle dazu. Und mir geht's, ich habe es vorhin schon gesagt, bei meiner Leidenschaft, weil ich selber auch Missionar war und bin, ist Mission. Und deshalb wollte ich mit euch heute auch diesen Text, den ich gleich vorlese, ganz bewusst auch missionstheologisch. Ich habe so eine Brille auf. Was bedeutet es auch für Mission, wenn man diesen Text liest? Der Andi hat es vorhin schon gesagt, viele erwarten, wenn sie die Offenbarung lesen, so Hinweise für die Zukunft. Also eher so ein Fahrplan, wie das dann so abgeht, wann geschieht in der Zukunft was, wann kommt jetzt der Antichrist, wann kriegen wir diese Stöpsel da unter die Haut gepflanzt oder an die Stirn. Und dann sind viele Leute zutiefst enttäuscht, wenn sie die Offenbarung lesen, weil sie gar keinen Fahrplan bekommen. Es ist nicht so, dass dann dasteht, das passiert dann und dann passiert jenes und dann passiert Folgendes. Nee, das war gar nicht das Ziel, das Johannes hatte oder beziehungsweise das Jesus hatte, als Jesus Johannes diese Offenbarung, diese Sicht hinter den Vorhang gegeben hat, sondern das Ziel war etwas ganz anderes. Johannes bekommt einen Blick hinter die Kulissen. Gott zeigt ihm, was in der geistlichen Welt jetzt schon geschieht. Also vieles, was wir, wo wir einfach blind sind, wo der Vorhang uns vor den Augen hängt, das sieht Johannes. Und dann schreibt er ein Buch für eine Kirche, die in der Mission ist. Für eine Kirche, die unterwegs ist, die auch Ermutigung braucht. Eine Kirche, die gerade weil sie in der Mission ist, weil sie sich aktiv dafür einsetzt, dass das Evangelium in der ganzen Welt, in ihrem Umfeld verbreitet wird, deshalb erfährt diese Kirche Verfolgung und auch Niederlagen. Und auch wenn die Gemeinde schwach aussieht, wenn es aussieht, als sei der Teufel los, das ist die Botschaft der Offenbarung. Am Ende wird sichtbar, was jetzt schon verborgen ist. Nämlich, dass alle Mächte Jesus untertan sein müssen. Und dass Jesus stärker ist als alles andere. Und wenn du jetzt heute Abend, jetzt dann irgendwie, weil der ganze Tag erschaffen müsste, ein bisschen wegnickst, bitte vergiss diesen einen Satz nicht. Die Offenbarung zeigt uns, dass Jesus stärker ist als alle anderen Mächte. Am Ende wird es sichtbar. Jesus hat den Sieg errungen. Ich gucke mit meinen Jungs samstags Sportschau. 18.30 Uhr mit der zweiten Liga fängt es an. Da geht's, ist es immer so. Und es gibt im Hause Schuckert ein eisernes Gesetz. Keine Ergebnisse bis 20 Uhr. Niemand darf auf die Kicker-App. Die Fußballfans wissen, um was es geht. Warum? Weil sonst die Sportschau stinklangweilig wird. Ich habe zwei Dortmund-Nasen daheim. Ich selber mag Hoffenheim, weil ich da halt herkomme. Und es ist dann, wenn du dann die Spiele nochmal die Zusammenfassung guckst und du weißt aber schon, wie es ausgegangen ist. Wer Bayern gestern Abend gesehen hat und erst in der 96. Minute oder so diesen Reinstolperer, wenn man das im Vorfeld schon gewusst hätte, wäre es gar nicht spannend gewesen. Aber im echten Leben ist es was ganz anderes. Da bin ich unglaublich dankbar, gerade als Gemeinde, dass ich weiß, was am Ende steht, worauf es alles hinausläuft. Und ich lese uns jetzt mal den Text, Offenbarung 7, die Verse 9 bis 17. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation und Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen waren in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron herum, um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen. Der Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir, siehe, diese mit den weißen Kleidern, Gewändern bekleidet sind. Wer sind sie? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind die, die aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Das geht ja eigentlich gar nicht, man kann mit Blut nichts weiß machen. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden. Und sie leiten zu den Quellen der Wasser des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Also wir bekommen hier nicht einen Fahrplan, sondern wir bekommen die Endstation gezeigt. Und als Gemeinde in der Mission sind wir auf dem Weg. Und trotzdem ist es wichtig, Jesus ist jetzt schon Sieger. Das ist jetzt schon eine geistliche Realität. Das ist nichts, was in der Zukunft geschieht. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es offensichtlich wird. Es gibt vielleicht ein paar Geschichtsfreaks hier unter uns, die wissen sofort, was ich meine, wenn ich vom D-Day spreche. Der D-Day, das war der 6. Juni 1944. Damals sind die Alliierten in der Normandie in Frankreich gelandet und Deutschland hatte auf einmal einen Zwei-Fronten-Krieg. Und man sagt, der D-Day, das ist der Decision Day, der Tag der Entscheidung. Aber bis zum V-Day, bis zum Victory Day, bis zu dem Tag, als dann wirklich der Sieg errungen wurde, bis der Sieg sichtbar war, hat es dann nochmal 11 Monate gedauert. Das war der 8. Mai 1945. Und wir als Christen befinden uns genau da zwischendrin. Zwischen diesem D-Day und dem V-Day, da befinden wir uns. Diese Zwischenzeit, von der manchmal auch gesungen wird. Der D-Day, das war Karfreitag, Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu. Da hat sich alles entschieden. Jesus wurde als Sieger eingesetzt, als Herrscher. Aber das Ganze ist noch nicht offensichtlich. Es dauert noch, bis es wirklich jeder dann auch sehen kann. Und in dieser Zwischenzeit findet Mission statt. Findet es statt, dass das Evangelium hinausgetragen wird in diese Welt. Und das ist eine Schinderei. Da macht die Offenbarung auch kein Hehl draus. Das Ganze ist anstrengend. Da gibt es Gegenwind und da muss man sich einsetzen. Das ist Knochenarbeit. Ich weiß noch, ich war aus, wir haben so Jungscharzeltlager gemacht bei mir daheim und die Jungscharzeltlager kennen, die wissen das, am letzten Tag muss man dann, man kommt heim, will eigentlich nur noch ins Bett oder mal ein Bier trinken und Pizza essen gehen und so. Aber was haben wir gemacht? Wir haben halt erstmal die alten Zelte, weil die nass waren, muss man die dann vor unserem Gemeinschaftshaus auslegen und aufräumen. Und dann kommt so ein alter Vater, so ein alter Mann vorbei. Jedes Dorf, ihr kennt es auch, hat ja so diese ältere Herren, die zu allem einen Kommentar haben. Und dann läuft er vorbei, bleibt stehen. Oh, Buwe, ihr macht euch aber ein Geschäft. Und ich hätte ihm ein bisschen eine runtergeschlagen. Ich war so fertig. Aber dann ist mal, warum machen wir uns so ein Geschäft? Warum machen wir EC-Jugendarbeit? Warum machen wir Jungschar, Teenie-Kreis, solche Abende? Man, ihr könntet auch daheim hocken und irgendwelche Netflix-Serien glotzen. Weil wir wissen, dass es sich lohnt. Weil wir in der Offenbarung eine Sicht bekommen, dass Jesus der Sieger ist, aber nicht nur das, sondern dass da eine Masse an Menschen drumherum steht. Wir wissen, wo das alles hinführt, weil wir das Ziel vor Augen gesetzt bekommen. Und die Hauptbotschaft der Offenbarung, ich habe es vorhin schon gesagt, Jesus ist Sieger. Und was bedeutet das für uns? Das heißt, haltet durch. Werd nicht träge, werd nicht müde in dem Ganzen, wenn du mal sagst, oh, eigentlich, meine ganzen Kumpels, die gehen jetzt in die Disco und ich hocke jetzt dann da im EC und schlag mich mit irgendwelchen Jungschaler rum. Werd nicht müde, werd nicht träge, weil wir ein Ziel vor Augen haben. Die Schinderei, das Geschäft ist nicht das Letzte. Drei Begriffe, die für diesen Text wichtig sind. Der erste, alle Sprachen. Ein Lamm, keine Tränen. Alle Sprachen, ein Lamm, keine Tränen. Ich lese nochmal den 9. Vers. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation, aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen waren in ihren Händen. Also ich liebe diese Stelle. Wenn ich so an meine Japaner-Freunde denke, wenn ich mir vorstelle, da hocken die Japaner mit dabei, mit dem weißen Kleid und alles. Und hier ist diese Motivation. Was ihr tut, Treue für Woche, wenn ihr euch hier rumschlagt, wenn ihr das Klo putzt, wenn irgendeiner auch die Kasse macht, was auch immer, wo ihr euch einbringt. Hier finden wir die tiefste Motivation dafür. Hier finden wir die Motivation, dass Menschen rausgehen in diese Welt zu irgendwelchen Leuten, die mit ihnen überhaupt nichts zu tun haben, um ihnen die Liebe Gottes nahe zu bringen. Eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Johannes benutzt hier vier Worte, um das Anliegen den jungen Christen damals in Asien, ihr habt es gelernt im ersten Tag wahrscheinlich, um das deutlich zu machen. Vier Worte, die die Realität im Himmel auch deutlich machen. Da gibt es nicht nur so ein paar Völker. Im Römischen Reich damals, da gab es auch mehrere Völker. Im Imperium Romanum, da gab es die Römer und die Griechen, das waren die Tollen. Und dann gab es die sogenannten Barbaren, das waren die, die unklar gesprochen haben. So wie wenn wir Süddeutsche nach Hamburg gehen, die verstehen uns dann auch nie. Aber jetzt bekommen diese Christen hier gesagt, das sind nicht nur so ein paar, sondern ihr seid Teil einer Riesenbewegung. Ihr seid Teil einer Bewegung, wo alle dabei sind. Und das Besondere dabei hier, die Römer haben heruntergeschaut damals auf alle, die nicht Latein oder Griechisch gesprochen haben. Aber was sagt Johannes hier? Alle Sprachen sind im Himmel vertreten. Das heißt, es gibt keine Sprache, die irgendwie besser wäre als die anderen, die gebildeter wäre. Es gibt keine Kultur, keine Art Mensch, die besser oder schlechter wäre. Im Himmel, da gibt es Türken. Im Himmel, da gibt es die Ecuadorianer. Und dieser Vers ist für mich so als Missionar auch ganz, ganz wichtig, weil ich mir sage, hier sehen wir, warum wir Bibel übersetzen. Für euch ist es vielleicht was ganz Normales. Wer hat jetzt seine Bibel nicht auf Deutsch gelesen? Jetzt gerade so nebenbei. Das sind wir gewöhnt. Wir haben unsere Bibel schon immer auf Deutsch. Aber warum haben sich Menschen dran gemacht, die Bibel zu übersetzen? Wenn wir Muslime wären, dann wäre es ganz klar, hey, wir alle lesen unsere heilige Schrift auf Arabisch, sonst ist es nicht unsere heilige Schrift. Aber hier sehen wir, Gott wollte das schon immer, dass es übersetzt wird, dass die Leute in ihrer Sprache gepackt werden vom Evangelium. Das steht hier sogar so drin, dass im Himmel alle Sprachen vorhanden sein werden. Weil Gott die Menschen in ihrer Sprache, in ihrem Denken, in ihrer Kultur erreichen will. Selbst da, wo es verschlossen ist. Johannes wollte den Christen die Augen öffnen. Vielleicht ist auch, habt ihr manchmal so dieses Gefühl, wir sind halt so ein kleiner Haufe, so ein kleiner Jugendkreis und ja, die anderen drumherum, das sind immer viel mehr, im Fußballverein ist so riesengroß. Dann habt dieses Bild mal nochmal vor Augen, dass ihr Teil einer Bewegung seid, die in den nächsten Milliarden noch existieren wird. Unsere Gemeinde, unser Jugendkreis, ich selbst als Christ bin Teil einer großen Bewegung, einer Bewegung, die nicht aufhören wird und die sich auch nicht aufhalten lassen wird, weil Jesus selbst dahinter steht. Und eine Bewegung, bei der kein Volk je vergessen wird. Ich habe den Anfang vom Johannes 7 gar nicht gelesen. Das ist nämlich hochspannend, wenn man das liest. Nachdem sah ich vier Engel, ich lese nochmal von Vers 1 nochmal, ich gehe jetzt ein bisschen nach vorne. Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Ende der Erde stehen, die auf die vier Winde der Erde festhielten, damit kein Wind wehte auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinem Baum. Und ich sah einen anderen Engel vom Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, die Erde und das Meer zu beschädigen, und sagt: Beschädigt nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Keiner wird vergessen. Das bedeutet, jeder Knecht Gottes oder Magd wird ein Siegel bekommen, damit jeder weiß, da gehörst du dazu. Du gehörst dazu. Gott hat dir das aufgedrückt. Er hat seinen Stempel auf dein Leben draufgedrückt und es wird keine Situation in dieser Welt, ein Durcheinander oder sowas geschehen, das dich aus dieser Hand Gottes reißen kann. Das bedeutet es. Deshalb wird das Siegel auf dich gedrückt. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte, aus jedem Stamm der Söhne Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000. Das ist ein bisschen zäh zu lesen, ein bisschen zäh zu hören. Warum macht er das so komisch? Keiner wird vergessen. Und jetzt ist es so, diese Zahl 144.000, diese Zahl 12.000. Hier geht es nicht nur um die 12 Stämme Israels. Übrigens, da fehlt auch einer, Dan, ist nicht drin, kommt nicht drin vor. Sondern diese Zahl 144.000. 12 mal 12 ist 144 mal 1000. Und das bedeutet, 12 kommt zweimal vor. Das heißt, Johannes macht uns hier deutlich, aus allen Völkern, nicht nur das Volk Israel, sonst wäre es okay, wenn wir bei 12.000 wären, super. 12 ist die Zahl der Erwählung. 12 bedeutet, Gott hat erwählt. Deshalb gibt es auch 12 Jünger, die sich Jesus ausgesucht hat und auch 12 Stämme. Ganz bewusst. Aber das wird jetzt miteinander multipliziert und dann nochmal mal 1000 gemacht. Das heißt, nicht nur das Volk Israel, sondern das Volk Israel und wir. Ich gehe mal davon aus, dass ganz wenig Juden da sind. Die Nichtjuden und die Juden. Und das wird miteinander multipliziert und dann mal 1000. Das heißt, unzählbar viele. Und aus allen Völkern, aus allen Nationen Und natürlich ist das Volk Israel auch nicht vergessen. Das will Johannes hier deutlich machen. Kommt in Kapitel 14, kommt es nochmal vor und dann heißt dann auch, ich konnte sie nicht sehen. Also man darf nicht davon ausgehen, dass das jetzt gezählt werden muss. Das sind genau 143.999 plus 1. So darf man diese Zahl nicht verstehen. Sondern hier geht es um alle, die zum Volk Gottes gehören, aus allen Völkern zu allen Zeiten. Von Abraham angefangen bis zum letzten Menschen auf dieser Welt, der zu Jesus gehört. Und ich habe mal bei ChatGPT, habe ich es mal eingetippt, also mal gesagt, gib mir mal ein Bild mit aus Offenbarung 7, wie die da so da sind. Und ich habe mich richtig aufgeregt. Was hat ChatGPT hier falsch gemacht? Wer hat es gesagt? Sind alle nur Europäer? Alles Männer, genau, ist ja schon ein Skandal. Alles Männer, alles Europäer. Also im Grunde, ich habe dann gesagt, also bitte, bist du sexistisch oder was? Das sind ja nur Männer. Ist ja lustig, ChatGPT war dann ganz, oh, es tut mir leid, nein, ich bin nicht sexistisch. Und dann gab es ein neues Bild. Also das habe ich auch nochmal, dann hat es auch aufgehört. Also das hat mir dann besser gefallen, weil es wirklich, das ist dann doch, jetzt sind einmal noch Frauen dabei und dann sind auch ein paar, also andersfarbige. Und ihr seht, weil das ist eher dann Gottes Wille, dass aus allen Nationen, aus allen Kulturen und aus allen Zeiten Menschen da dabei sind. Und vielleicht hat der ein oder andere es auch gehört, alle Nationen, alle Völker, hier wird an was angeknüpft. Und zwar eine ganz alte Verheißung. An die Verheißung an Abraham. Abraham hat dieses Versprechen bekommen, in dir werden gesegnet werden alle Völker, alle Familien, alle Geschlechter, wie auch immer ihr, was euch besser gefällt. Aber im Grunde sagt Gott zu Abraham, als er ihn beruft in Genesis 12, in dir werden alle Menschen wieder mit mir in eine Beziehung kommen. Und genau das ist so diese Spannung von Abraham rüber auf Offenbarung 7. Offenbarung 7, hier zeigt uns Johannes, wie dieses Versprechen an Abraham dann Realität wird, dass alle dabei sein dürfen. Und ich finde es klasse, ich weiß nicht, wie viel ihr mit anderen Kulturen, mit Menschen aus anderen Kulturkreisen so zusammen seid, aber da kann man was lernen. Ich war vor 2 Jahren, war ich für 3 Wochen in Sambia, ich habe da unterrichtet und es war echt cool. Ich habe da nämlich auch also Missionstheologie unterrichtet und da so sambische zukünftige Pastoren vor mir sitzen gehabt. Und dann ging es auch darum, wie man so mit der unsichtbaren Macht, wie man da umgehen soll. Und dann habe ich echt gesagt, ey Freunde, ich habe keine Ahnung. Erzählt mir mal, wie ihr das macht. Und es war so spannend, die haben dann, wie die sambischen Theologiestudenten, wie die darüber gesprochen haben, was für sie das Gebet bedeutet. Was sie erleben, wenn Geister in ihrem Umfeld Menschen in Beschlag nehmen und was sie dann auch sehen. Das sind Sachen, ich habe gedacht, die reden von etwas ganz anderem. Aber mir wurde von diesen sambischen Christen beigebracht, welche Macht Jesus über die unsichtbare Welt hat. Das hätte ich alles auch in der Bibel nachlesen können. Das hätte ich alles wahrscheinlich auch schon so gesagt gekriegt. Aber plötzlich habe ich Menschen aus einer anderen Kultur, die dann auch mal mit ums Lamm herumstehen und die mir da was gezeigt haben. Deshalb, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch mal mit Menschen mit Christen aus einem anderen Kulturkreis Bibel zu lesen, mit denen zu reden, macht es und hört gut zu, weil die können euch Dinge zeigen, die ihr vielleicht so noch nicht gesehen habt. Auch in der Gemeinde. Vielleicht geht ihr der ein oder andere dem Mitarbeiter auf den Keks, weil er einfach so ganz anders ist als du. Aber vielleicht ist genau der, der dir etwas über Jesus zeigen soll, was du genau brauchst. Ich lese nochmal Vers 10. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil sei bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron her und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten an und sagten: Amen. Der Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Interessant nochmal, auch Kultur nochmal im Kopf zu haben. Hier wird keine Kultur angebetet, sondern das Lamm. Wir erleben in Deutschland genau das Gegenteil gerade. Auch zur Zeit, als Johannes die Offenbarung schrieb, da wurde im Römischen Reich die Macht Roms angebetet. An allen Ecken und Enden wurde das demonstriert. Da gab es sogar einen Gott dafür, Mars. In Deutschland, würde ich fast sagen, ist der Wohlstand das, wo wir uns immer wieder verbeugen davor. Die Wirtschaft. Ich bin heute viel durch Deutschland gefahren und habe sehr viele Wahlplakate gesehen. Überall das Wort Wirtschaft, Wirtschaft, Wohlstand, Wohlstand. Und dann natürlich auch die Angst. Andi hat es vorhin mit der Frage auch schon zusammengefasst. Aber wir als Christen in einer sich immer mehr säkularisierten Gesellschaft, wir beten das Lamm an. Wir zeigen auf das Lamm hin. Und darum, es gibt so viele Kulturen, aber in diesem Gottesdienst, die ganze Verehrung konzentriert sich auf das Lamm. Alle ordnen sich diesem großen Hirten unter. Und das ist schon ein bemerkenswertes Bild. Ich weiß nicht, ob euch das beim Mitlesen oder Zuhören so auch aufgefallen ist. Ist ja eigentlich ein Widerspruch. Also entweder bin ich Hirte oder bin ich Lamm. Beides geht ja nicht. Aber hier haben wir einen Hirten, der auch Lamm ist. Der Hirte, der auch das Lamm ist. Zwei Symbole, die in der Offenbarung und auch in den Schriften von Johannes immer wieder auch gebraucht werden. Also zwei Symbole, Lamm und der Hirte. In Kapitel 5 tritt Jesus als Löwe von Juda auf. Ich weiß nicht, ob ihr das schon auch in den Tagen vorgelesen bekommen habt, aber ansonsten mal kurz aufschlagen. Da heißt es, das kommt auch in manchen Worship-Songs, der Löwe von Juda, der ist, der die Geschichte zu Ende bringen darf. Und dann, was passiert? Johannes ist ganz erwartungsvoll, erwartet, dass jetzt endlich dieser Löwe von Juda auf die Bühne tritt. Was kommt? Ein Lamm, ein Megale, ein kleines Lamm. Sogar, wenn man es liest, eigentlich heißt es Lämmlein, noch kleiner. Und es ein Lämmlein, das geschlachtet ist. Also schwächer geht's gar nicht. War ja neulich wieder Super Bowl und so, wenn man sich das vorstellt, jetzt gibt es so eine NFL-Mannschaft, so eine Football-Mannschaft, die nennt sich, was weiß ich, Schopflochlämmer. Also das macht man nicht. Man will immer stärke Symbole. Aber hier kommt ein Symbol der Schwäche. Das heißt, Jesus bekommt ein Symbol der Schwäche. Warum? Das Symbol des Lammes zeigt auf das Kreuz hin. Das Symbol des Lammes zeigt auf die Mitte hin, auf den Ort, wo Jesus gesiegt hat. Das Symbol des Lammes zeigt darauf hin, dass Jesus sich selbst hat schlachten lassen für dich und für mich. Und dann, dieses Lamm ist gleichzeitig auch Hirte. Vers 17, ihr seht's, heißt es, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zur Quelle der Wasser des Lebens, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Manche kennen vielleicht noch den Psalm 23. Da ist auch von diesen Wassern die Rede. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte. Und jetzt heißt es auf einmal, der Herr ist mein Hirte und mein Lamm. Also hier kommen zwei Dinge zusammen, was wir als Menschen gar nicht so richtig packen. Ein unglaublich tiefes Symbol. Der gute Hirte, der selbst sich hergibt, der zum Lamm wird, obwohl ich doch Lamm bin, obwohl ich doch der bin, der sagt, der Herr ist mein Hirte, also bin ich doch Schaf. Aber so eng verbindet sich Jesus mit seiner Gemeinde, dass er selbst sogar selber Schaf wird, Teil der Herde wird und sich dann sogar noch opfert. Merkt ihr, wie tief das ist, was Johannes hier sieht? Eine himmlische Realität. Wir Christen leben schon in dieser Realität. Und deshalb glaube ich, dass diese Realität in unserem Alltag auch sichtbar gemacht werden muss. Wenn die ganze Menschheit, die ganze Schöpfung Gott in der unsichtbaren Welt schon anbetet und wenn das eines Tages für alle sichtbar wird, dann ist es genau das, was wir jetzt tun sollen. Dann ist es genau das, wenn wir sichtbar Jesus anbeten, dann werden wir Teil mit all den Leuten, die vor uns schon dabei waren, die da dabei sind in dieser himmlischen Realität. Und wenn es Gottes Herzensanliegen ist, dass da Menschen aus allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen dabei sind, dann hat, mal ganz politisch geredet, Rassismus in der Kirche, in der Gemeinde, im Jugendkreis keinen Ort, keinen Platz. Und dann ist es Gottes Herzensanliegen, dass wir alle Menschen, egal welche Farbe, egal welche Sprache die Leute reden, einladen, mit dabei zu sein. Und es ist mein größter Wunsch, dass immer wieder auch Leute berufen werden, ganz bewusst zu sagen, hey, Schopfloch, Oberiflinge, Glatten und wie das alles heißt, das ist super schön hier. Aber irgendwie treibt es mich raus. Irgendwie spüre ich, dass Gott in mir was bewirkt, dass ich woanders hingehen soll. Dass ich auch mich ausbilden lasse und losziehe, damit das auch jetzt schon Realität wird. Damit auf der ganzen Welt Gemeinden entstehen und damit auf der ganzen Welt Menschen das jetzt schon machen, was in Offenbarung 7 uns im Verborgenen gezeigt wird. Vielleicht ist es genau dein Ding. Und wenn Gott dich da ruft und wenn Gott an dir zieht, dann lass dich ziehen, weil was Besseres wird es nicht geben. Dieser himmlische Gottesdienst, jedes Mal, wenn ihr zusammen seid, wenn ihr Gott anbetet, wenn ihr Gott lobt, dann bekommt ihr schon so einen kleinen Vorgeschmack auf das, wie das mal eines Tages sein wird. Das ist nur ein Vorgeschmack und das ist alles etwas, was noch ganz schwach ist, aber wir sind da jetzt schon mit drin. Und noch ein letztes. Keine Tränen. Letzten Endes werden im Himmel alle Tränen abgewischt. Das Lamm wird alle Tränen trocknen. Und dann, das ist wunderbar, wie es hier heißt, dass das Zelt Gottes, ich lese es nochmal kurz vor, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel und auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten. Das Zelt, manche kennen das auch wieder ein Bild aus dem Alten Testament, die Stiftshütte oder das Zelt der Begegnung, das ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Also er verspricht ihnen, ich bin immer da, ich bin in eurer Nähe, ich bin ganz präsent, ich bin mittendrin. Und dann wird dieser Gott alle Tränen abwischen. All die Probleme, die uns hier Tränen bereiten, sind dann gelöst. Krankheit, Tod, Streit, Depression, Scheidung. Gott löst diese Probleme. Er nimmt sie dann wirklich weg. Hunger, soziale Ungerechtigkeit, Kindesmisshandlung, Christenverfolgung, moderne Sklaverei und so weiter und so weiter. Wenn man mal überlegt, du musst ja nur einmal Tagesschau anschauen, da kriegst du das große Weinen eigentlich. Im Sudan sterben gerade massig Kinder und wir kriegen es überhaupt nicht mit. Und dann sagt Gott, ich werde alle Tränen abwischen, das Leid endlich zur Seite schieben. Aber was heißt das für uns? Ist das jetzt so ein Vertrösten? Könnte man ja sagen, Johannes vertröstet uns da auf die Zukunft. Aber das glaube ich gerade nicht. Ich glaube gerade nicht, dass es jetzt so etwas ist, wo es in der Zukunft drum geht, sondern dass Johannes die Kirche damals und die Kirche heute motivieren will und sagen will, Mensch, wenn Gott eines Tages alle Tränen abwischen wird, dann ist es heute schon euer Job, dass ihr in eurem Umfeld auch schon anfangt, Tränen zu trocknen. Dass ihr in eurem Umfeld auch mithelft, dass Leid gelindert wird. Solange Menschen in dieser Welt leiden, können wir als Gemeinde nicht ruhig sein. Solange Menschen weinen, solange es Tränen gibt, können wir nicht still da sitzen und sagen, naja, irgendwann wird es Gott schon machen. Sondern es ist praktisch so ein Hinweis aus dieser Ewigkeit hin zu uns, und wo Gott uns sagt, lebt ihr das heute schon. Zeigt den Menschen heute schon, indem ihr ihnen die Tränen trocknet, dass ich eines Tages alle Tränen abtrocknen werde. Deshalb bedeutet Mission heute schon mitarbeiten, dass diese Realität auch sichtbar wird. Ob das nun im Erdbebengebiet in Japan ist, im Dschungel von Ecuador, in einer Großstadt in Ostdeutschland oder eben hier KV Freudenstadt. Wo könnt ihr Menschen Tränen abwischen? Wir können das immer nur so ein bisschen machen, immer nur so teilweise. Im Dezember hat plötzlich mein Telefon geklingelt und meine Tante war dran. Dann hat sie gesagt, Tobias, du solltest immer wieder mal jetzt vorbeikommen. Mein Onkel, also der Hartmut, ich kann den Namen ja mal so sagen, der hat Leberkrebs. Und es wird nicht mehr lang dauern. Und dann bin ich von Anfang Dezember bis Mitte Januar habe ich regelmäßig ihn besucht. Wir haben miteinander gebetet. Und ich habe gemerkt, das war toll für sie. Also ist jemand da, der zuhört, der da ist. Aber wisst ihr, er ist letztendlich trotzdem gestorben. Ich konnte ein bisschen Tränen abwischen, ein bisschen Trost bringen. Aber letztendlich ist er gestorben. Und das ist das Problem, in dem wir uns jetzt noch befinden, in dieser Zwischenzeit. Wir können Menschen trösten, in ihrem Leid zur Seite stellen. Aber trotzdem ist immer noch so diese Vergänglichkeit. Aber wenn Jesus dann als Sieger kommt und es sichtbar wird, dann wird diese Vergänglichkeit, dann wird dieser Tod und all das, was uns hier zu schaffen macht, weil selbst wenn wir Menschen trösten, irgendwann kommt dann wieder dieser Tod. Ist ja immer nur so ein bisschen ein Aufschieben. Aber wenn Jesus dann kommt, dann ist diese Frage des Todes endgültig vorbei. Und dann werden die Tränen getröstet. Dass es vollendet wird, dafür sorgen nicht wir. Dafür sorgt Gott. Dass einmal alle Tränen abgewischt werden, das macht das Lamm. Das macht der Hirte, der seine Gemeinde dann führen wird. Und jedes Mal, aber wenn wir es jetzt schon tun, wenn wir jetzt schon Menschen zur Seite stehen, sind wir damit ein Hinweis auf diese Zeit, die eines Tages kommen wird, wenn es dann wirklich vorbei ist. So ein kleiner Schatten, ein Hinweisschild. Es ist wie wenn, was weiß ich, ihr übt jetzt hier und kommt einer rein und hört von draußen so ein bisschen, wie die Musik läuft. Oder wenn du heimkommst und Mama hat was Gutes gekocht und du stehst im Hausgang und es riecht nach deinem Lieblingsessen. Aber es ist was ganz anderes, ob du dann wirklich am Tisch sitzt oder hier drin stehst und die Musik so richtig hörst und du sitzt am Tisch und du isst dein Lieblingsessen ist und das dann Vollendung ist. Aber jetzt sind wir noch draußen vor der Tür und helfen, geben diesen Leuten den Geruch, wie schön es einmal sein wird. Das macht Johannes uns hier deutlich. Gott hat uns in der Offenbarung gezeigt, dass es eine große Zukunft für uns gibt. Und dass keine Mühe, kein Geschäft umsonst ist. Vielleicht kennt ihr die Heilsarmee, man hat vielleicht mal irgendwo, habt ihr sie mal in einer Stadt oder so gesehen. Der William Booth, der die Heilsarmee gegründet hat, der hat einen Satz gesagt, der hat mich selber sehr angesprochen. Der hat in London da gearbeitet und da war Alkohol ein Problem und Mädchen haben sich prostituiert und so weiter. Und der hat dann gesagt, ich gebe keine Ruhe, solange der Alkohol Familien zerstört, Mädchen sich verkaufen und als Sklaven verschifft werden. Dieses ich gebe keine Ruhe. So, alle, die jetzt aufgewacht sind, den ersten Satz habt ihr gehört, Jesus ist Sieger, und jetzt kommt der nächste Satz, den ihr euch merkt, und ich gebe keine Ruhe. Dieser eine kleine Satz, ich gebe keine Ruhe, solange nicht jeder Jungschaler in Schopfloch mal auf dem Jungscharzeltlager dabei war und was von Jesus gehört hat. Ich gebe keine Ruhe. Was die dann daraus machen, ist immer noch denen ihr Problem. Aber wir werden herausgefordert hier in Offenbarung 7, keine Ruhe zu geben. Die Offenbarung ist kein Fahrplan durch die Endzeit. Es ist jetzt nicht so, dass du wie auf der DB-App das sehen kannst, wann du wo, wie, wann ankommst, wann der Antichrist kommt und wann dann Jesus wiederkommt. Aber die Offenbarung zeigt uns die Endstation, zeigt uns das Ziel, wohin die Reise geht, zeigt uns das Ergebnis vom Spiel. Sie zeigt uns, dass diese Fahrt dahin nicht immer bequem sein wird. Sie wird voll mit Tränen sein. Und wenn du denkst, Christsein wird ein Spaziergang und es ist cool und ich fühle mich gut und alles, dann wird dir die Offenbarung genau das Gegenteil beibringen. Dass Christsein eine ganz schön harte Sache ist, wenn wir es ernst nehmen. Aber sie zeigt uns auch, dass Blut, Schweiß und Tränen, das sich lohnt. Weil am Ende steht das Lamm. Und am Ende steht der Gottesdienst des Lammes. Und was Größeres gibt's nicht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.